Tschechien ist im Prinzip wie so eine kleine Zeitreise, würde ich mal sagen.
Aber das Highlight ist im Prinzip die Altstadt und die Burg.
Du hattest wirklich da so einen perfekten Blick auf diesen See.
Dann kam das einfach auf so einem Kinderterrain an.
Vor einem Jahr begann eine Reise ins Unbekannte, als Toni und Benjamin die geheimen Orte von Tschechien enthüllten. Doch nun ist es an der Zeit für ein neues Abenteuer im Herzen Europas, wo sich tausendjährige Geschichte, prachtvolle Architektur und malerische Landschaften vereinen. Eine Reise nur für Entdecker und Abenteuerlustige. Willkommen zum großen Ungarn-Special des Podcasts Rom, Paris, Erkner. Über 3500 Kilometer erstreckte sich die Reise durch ein Land der Vielfalt und Kontraste. Von der majestätischen Hauptstadt Budapest in das düstere Neubaugebiet von Zolnok. Vom Balaton, dem legendären Plattensee, bis zur epischen Tusta. Von der prächtigen Kathedrale von Szeged bis zu einer Burg, die eigentlich keine ist.
Stell dir vor, wenn hier eine Burg stehen würde. Ein Bauwerk, welches für die Ewigkeit bestimmt ist.
Komm mit und begleite Toni und Benjamin auf diesem unvergesslichen Abenteuer in einer 10-tägigen Odyssee durch ein Land der Gegensätze. Herzlich willkommen in Ungarn. Herzlich willkommen bei Rom, Paris, Erkner. Episode 1. Eine Burg, die nie eine war. Es ist ein wunderschöner Abend mitten in der Innenstadt von Budapest. Die Menschen flanieren glücklich auf den Straßen. Die untergehende Sonne lässt die alten Gebäude in einem goldenen Farbton erstrahlen. Nicht unweit davon entfernt befindet sich ein Haus mit einem glamourösen Apartment, das eigentlich schon fast einem Palast glich. Die Decke schoss meterweise in die Höhe, der Boden bestand aus braunem Marmor, die Möbel wurden aus feinstem Mahagoniholz geschnitzt. Dort, wo eigentlich reiche Geschäftsleute aus aller Welt hausen, sitzen nun zwei Studenten an einem riesigen Essenstisch. Der eine ärmer als der andere. Toni und Benjamin haben gerade ihr üppiges Abendmahl beendet. Es gab eine traditionelle ungarische Gulaschsuppe. Natürlich wurde dazu auch das edelste Tafelwasser aus Ungarn serviert. In handgemachten Whiskygläsern, versteht sich.
Und cheers!
Nun begeben sich die beiden in das riesige Wohnzimmer, um endlich den Podcast über ihre abenteuerliche Reise durch Ungarn aufzunehmen. Es sollte eine lange Nacht werden, denn so viele Eindrücke wie in diesem Jahr haben sie auf ihren Urlauben noch nie erlebt. Aber hört selbst.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer im Rahmen unseres Podcastes Rom, Paris, Erkner. Heute mit
Servus, Toni.
Und mir, Benjamin. Wir haben eine sehr, 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 sehr große Reise jetzt hinter uns. Und das Ganze ein Jahr, nachdem das große Tschechien-Special rausgekommen ist, wo wir euch auch schon viele Facetten des Landes gezeigt haben, sei es Prag, sei es die Felsenstadt Adrisbach, sei es České Budějovice und auch die vielen anderen Städte. Und jetzt haben wir uns einem neuen Land gewidmet. Und das Ganze ist viel größer geworden, als wir uns jemals hätten vorstellen können. Deswegen wird euch ein schöner Mehrteil erwarten. Aber bevor wir uns in das Abenteuer stürzen, Toni, wo waren wir denn überhaupt gewesen?
Wir waren in Ungarn.
Ja, Ungarn. Ein wunderschönes Land, aber auch ein Land der Gegensätze, wie ich finde. Man findet dort wunderschöne Altstädte, aber auch ziemlich alte Plattenbauten. Trotzdem hat das Land natürlich viele Facetten, aber bevor wir uns auf diese Reise begeben, müssen wir wie immer auch über die Planung, über die Szenen dahinter sprechen.
Ja, also die Idee kam ja im Prinzip schon letztes Jahr auf der Tschechienreise, wo ich mir ja mal wieder schon im Urlaub davor sozusagen überlegt habe, wo kann es als nächstes hingehen. Und irgendwie kam mir da so Ungarn in den Sinn, es hat mich dann nicht losgelassen und dann wurde irgendwie Ungarn dann so auserwählt irgendwie.
Warum ist es gerade Ungarn geworden?
Zum einen, du warst schon mal zumindest in Ungarn und ansonsten Ungarn auch wieder ein östlich von Deutschland gelegenes Land und ein ehemals sehr bekanntes Urlaubsland von der Generation unserer Eltern. Das war ja schon Tschechien im letzten Jahr. Und weil Ungarn da auch immer sehr präsent bei mir ist und solche Sachen wie Budapest, Balaton war natürlich ein Riesenreiseziel damals. Ja, und all diese Faktoren haben dann auch dafür gesorgt.
Verlassen wir die Planung und kommen zur ersten Station, zu unserer ersten Herausforderung. Das war die ganze Anreise. Der Start war Halle Hauptbahnhof, unsere Heimatstadt. Dann ging es über Weißenfels, Zeitz, Hof nach München und dann hatten wir eine Stunde in Wien gehabt, so der Plan. Und wären wir dann in Gjör, unserer ersten großen Stadt, angekommen. Und dann standen wir da, 5.40 Uhr am Bahnsteig.
Ja, also wir standen am Bahnsteig, haben auf den einfahrenden Zug gewartet. Das Problem war, es kam einfach keiner. Ja. Und dann war natürlich schon mal eine erste Anspannung da. Was ist jetzt los? Was ist jetzt hier passiert? Und dann haben wir es ja relativ schnell dann rausgekriegt, dass da der Zug nicht bereitgestellt wurde. Aus welchen Gründen?
Na, ich vermute mal, der Lokführer hat verpennt. Das wäre der einfachste Grund.
Ja, so oder so musste man dann natürlich umplanen. Und es gab dann schon dadurch sozusagen die ersten Planänderungen.
Naja, noch war nichts bedroht. Wir hätten auch noch alles ganz normal schaffen können. Die Route ging dann von Halle über Naumburg nach Nürnberg.
Kommt da unser Minizug?
Ja.
Fein. Teil haben wir dann 2, 3. Dann haben wir sogar 4.
Ui.
Im Zug nach Nürnberg haben wir auch schon mal über die ersten Erwartungen für unsere Reise nach Ungarn gesprochen und einen kleinen Vergleich zu unserer Reise im letzten Jahr nach Tschechien gezogen.
Also was erwartest du denn von dieser wunderschönen Reise nach Ungarn?
Ja, halt relativ ähnlich. Also die Städte, ähnlicher Aufbau, Züge stelle ich mir auch ähnlich vor. Sowohl jetzt diese, ich sag jetzt mal, Waggonwagen oder wie heißen die? Ja, Abteilwagen, genau. Die werden wahrscheinlich genauso sein und auch sowas wie der Speisewagen oder sowas. Also das ist eigentlich alles ähnlich. Von den Airbnbs, Unterkünften, da weiß ich ja noch gar nichts. Das wird spannend. Ich hoffe, dass da was Gutes rausgesucht wurde. Erwartungen da sind natürlich die Luxus-Suiten, ein Spaß. Ja, gute Unterkünfte, wo man gerne drin mal für eine Nacht schläft. Ja, sonst zum Land. Ich freue mich aufs Essen. Und auch auf, klar, Budapest. Das ist dasselbe wie letztes Jahr in Tschechien. Man kennt so am meisten Budapest. Und ich freue mich da auch am meisten drauf, um da die ganzen berühmten Sehenswürdigkeiten zu sehen. Und sonst Hortobágy Nationalpark, das wird, denke mal, sehr interessant. Das war ja einfach nur so, man hat mal geguckt, was gibt es vielleicht so an Natursehenswürdigkeiten und dann war halt das so irgendwie so vorgeschlagen. Und Ja, bis jetzt haben wir da nur immer so Steppe gesehen und von diesen Teichen irgendwie ja auch noch gar nichts. Da bin ich mal gespannt, wie das dann so aussieht alles, was man da so sieht, was man da vor allem von den Ausblickstürmen sieht auch. Und ja.
Also ich sehe es ziemlich ähnlich. Ich war in Ungarn schon vor ein paar Jahren, damals zum Schüleraustausch. Aber da war ich nur in Budapest und am Balaton und die restlichen Seiten von Ungarn haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen. Und da freue ich mich schon mega drauf, auch auf deine Reaktion auf die Unterkünfte. Das wird mein persönliches Highlight werden. Und natürlich auch die ganzen Reisen. Und vor allem auch die ganzen Städte. Ich bin nochmal gespannt, wie sich Budapest und auch der Balaton vielleicht mit der Zeit gewandelt haben. Vielleicht hat sich viel verändert, vielleicht auch nicht. Da freue ich mich schon drauf, den Vergleich zu ziehen und, wie du schon gesagt hast, auf das Essen. Das Essen wird natürlich auch Hammer. Wir haben ja auch vor, ungarisch zu kochen.
Nächster Halt, Nürnberg Hauptbahnhof. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Diese Zugfahrt endet dort. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen und danken Ihnen für Ihre Reise mit dem Franken-Thüringen-Express.
Als wir dann in Nürnberg angekommen sind, hatten wir Umsteigezeit und wären dann in den Zug nach München gestiegen, ein Regionalzug, der durchgefahren wäre. Das Ganze ist aber auch schief gelaufen.
Information zu RE1 nach München Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt um 11.08 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz am Gleis.
Ja, was macht man dann?
Ja, also da waren zwei Optionen. Entweder eine andere Route fahren über Augsburg nach München oder mit dem ICE von Nürnberg nach Wien. Da hätte man aber im Voraus bezahlen müssen. Und das wären halt 400 Euro insgesamt gewesen, die wir einfach mal so im Voraus hätten bezahlen müssen. Das Geld hätten wir schon irgendwie wiederbekommen, aber das musste halt erstmal auslegen, einfach so als Student. Und ja, dann war die Entscheidung relativ schnell gefasst, dass wir dann wieder eine andere Route nehmen müssen über Augsburg.
Genau, wir sind dann über Augsburg gefahren, immer noch so, dass wir hätten den Zug gerade so schaffen können. Und der Zug nach Augsburg, der hat immer zwischendurch mal Anstalten gemacht, Verspätung zu bekommen, ist immer mal stehen geblieben. Trotzdem ist der Zug dann in Augsburg pünktlich eingefahren und wir konnten umsteigen in den nächsten Zug, der auch schon da stand. Ja, und dann standen wir und es ging einfach nicht los. Ja, was war denn da das Problem, Toni?
Der Zugteil von Ulm, der hatte Verspätung. Und wir sind ja dann irgendwann auch losgefahren. Und es war, glaube ich, auch schon für den Anfang dieser Reise war es schon eine viel zu nervenaufreibende Fahrt. Und du sitzt da wirklich, siehst du diese Verspätung und der Zug hat ja auch so ein bisschen Verspätung im Off geholt. Das heißt, wir hatten sogar Hoffnung, auch immer so, vielleicht kriegen wir ja den Zug in München wirklich noch, weil zwischenzeitlich hatten wir dann einfach so 2-3 Minuten Umsteigezeit. Das hätte man durchaus schaffen können. So, und dann war das so ein Wettlauf gegen die Zeit so ein bisschen, ne?
Den wir, und wie soll es auch anders sein, leider verloren haben. Unser Zug ist punktgenau und mit einer absoluten Präzision im Münchner Hauptbahnhof eingefahren, während dann unser Anschlusszug ganz gemütlich rausgefahren ist. Ja, nun standen wir erstmal da. Und was macht man da so Feines? Richtig, man nimmt eine Alternativroute. Und die ging über Salzburg. Wir hatten in Salzburg ein bisschen Zeit, auch mal frische Luft zu schnappen und erste Eindrücke zu sammeln. Das war auch mal wieder schön, österreichischen Boden zu betreten. Und da haben wir auch ein bisschen über die ersten Eindrücke so gesprochen.
Was ist dein erster Eindruck von Salzburg?
Ja, servus hier auch von mir. Ja, erster Eindruck, schwer zu sagen, wenn man hier irgendwo im Nirgendwo ist, direkt am Hauptbahnhof. Man hat ein bisschen einen Blick auf die Alpen. Das ist also wirklich minimal, ja nur so ein Zwischenhäuserspalten. Da würde man sicherlich hier einen guten Aussichtspunkt finden. Und auch so, ja, was soll ich sagen, macht einen fröhlichen Eindruck, aber man kann es jetzt natürlich nicht so beurteilen, ne?
Ja, in Salzburg gibt es viele coole Sehenswürdigkeiten, die wir uns leider nicht anschauen können. Zum einen haben wir das Schloss, wo man zu Fuß hinlaufen kann. Kleiner Tipp an der Stelle, es gibt eine Standseilbahn, die da hochfährt, kostet aber ein Schweinegeld und zu Fuß dauert es sich lange, 10 Minuten. Also wenn ihr fit in den Knien seid, was Kollege Toni hier nicht ist, dann könnt ihr auch zu Fuß den Berg hochgehen. Und ansonsten schaut euch um. Es gibt hier viele, viele coole Dinge zu entdecken. An jeder Ecke ist irgendwas. Und wir machen es jetzt hier weiter mit dem Zug Richtung Gier.
Nach einer kleinen Zeit war es dann auch endlich soweit und der Zug nach Gier ist dann eingefahren, also unser Ursprungszug. Wir waren damit technisch gesehen immer noch pünktlich. Wir hatten das Ganze so gebucht, ursprünglich, dass wir diese eine Stunde in Wien Aufenthalt hätten. Das ist ja dann flöten gegangen und dass wir ab Wien dann eine Klasse gebucht haben, die ein bisschen edler ist als die in Anführungsstrichen nur altbekannte erste Klasse. Das war ja die Business Klasse. Das heißt, wir mussten dann erstmal in der ersten Klasse ausharren und haben da mal den österreichischen Speisewagen ausprobiert.
Immer.
Weißt du, was wir sagen, so ein bisschen das Essen?
Warum?
Das ist nämlich so ein bisschen an dieses japanische Kapselessen.
So japanische was?
So eine Bento-Box oder so ein bisschen. Und du Astronauten essen.
Du meinst, ist so vom 7-Eleven irgendwie?
Mhm. Da war bestimmt ja auch.
Da war die tschechische Küche besser.
Und da ist der Hintrieb besser, muss ich sagen. Toni, was gab's denn da für Speisen?
Für uns gab's klassisch österreichisches Essen, ja. Für dich der Klassiker schlechthin, das Wiener Schnitzel mit ein paar Kartoffeln noch dazu. Und für mich gab's österreichische Leibchen, das sind so gehacktes Klößchen, dazu Soße und Kartoffelpüree. Klingt jetzt erstmal gut, das letztendliche Resultat war dann aber schon, man kann es, glaube ich, so eindeutig sagen, eine Enttäuschung. Also vor allem ich, der ja als Vergleich nur das Essen der Ceske Drahi hatte, das waren ja normale Portionen, sage ich jetzt mal. Und hier war das wirklich ein kleiner Teller. Dein Wiener Schnitzel war nicht besonders groß, recht wenig Kartoffeln bei mir. Das Kartoffelpüree, es sah wirklich so aus wie aus einer Dose oder sowas. Also das hatte halt die Ceske Drahi überhaupt nicht. Und ja, also sehr wenig wirklich. Es hat am Ende geschmeckt, man konnte es gut essen, aber sehr wenig für einen happigen Preis. Ja.
Gut, man muss dazu sagen, die Ceske Drahi ist, was Speisewaren angeht, ja auch in der Königsdisziplin. Und ja, das Essen ist da einfach auch ganz anders. Und man muss auch sagen, bei der Ceske Drahi gibt es ja auch diese Happy Hours, dass man, das haben wir ja mehrfach erlebt, dass man die Preise einfach halbiert bekommt und dann ist es auch noch günstiger, als wenn man das zum Beispiel im Restaurant oder sowas kaufen würde. Das gab es ja bei der ÖBB gar nicht. Ja, deswegen Speisewagen war eher eine Enttäuschung. Und dann haben wir Wien erreicht und den Klassenwechsel vorgenommen in die etwas höhere Klasse. Die Business-Klasse wird bei den Railjets eingesetzt. Railjets könnt ihr euch vorstellen wie der österreichische ICE. Und der hat nochmal eine Klasse über der ersten Klasse. Ihr bezahlt da einen Aufschlag von 15 Euro pro Person für euer Erste-Klasse-Ticket. Und das ist im Prinzip wie eine Art Reservierung. Und dann habt ihr euren Platz. Und Toni, beschreib mal, wie hast du so die Fahrt in der Business-Klasse wahrgenommen?
Also es ist natürlich schon mal was ganz Feines, ne? Also
Du hast da deinen großen Ledersitz, den du natürlich nach hinten verstellen kannst, wo du die Fußlehne nach oben fahren kannst. Und du hast so ein kleines eigenes Abteil für dich mit ganz viel Beinfreiheit. Noch Platz irgendwo für dein Reisegepäck, was du da einfach neben dich hinstellen kannst. Ein kleiner Tisch. Dann bekommt man sogar noch ein Freigetränk, wenn man möchte. Also es ist schon ein sehr angenehmes Reisen.
Ja, diese private Form mit den Abteilen, das war schon was ganz Feines. Man konnte einfach schön entspannen und die Fahrt genießen. Es war perfekt.
Nächster Halt, next stop. Hier.
Und wir haben Gior tatsächlich nur mit einer Verspätung von 5 Minuten dann auch erreicht. Ja, der erste Eindruck von Gior. Sobald man die Grenze zu Ungarn von Österreich passiert, dann wirkt es einfach so, wie als ob man eine ganz andere Welt betritt. Vielleicht kannst du dich noch daran ein bisschen erinnern, wie es bei dir war?
Ich würde gar nicht sagen, direkt beim Grenzübertritt, weil da hattest du ja vorwiegend Felder. Und ich sag jetzt mal, die Felder, die ich da gesehen habe, die können auch irgendwo hier in Deutschland sein. Aber halt an den ersten Bahnhöfen und so weiter, da hast du es dann gesehen. So diese Häuser an den Bahnhöfen oder auch wie es da so allgemein dann aussah. Bahnhofsgebäude zum Teil runtergekommen so ein bisschen. Und ja, man hat es schon irgendwie gemerkt, wo man dann an den ersten Bahnhöfen war. Wir sind nicht mehr in Österreich.
Ja, also man hat so diese sommerliche Landschaft gemerkt. Das war schon so, das Gras war schon nicht mehr grün wie in Österreich, sondern es war mehr so gelb. Und die Häuser wirkten leicht verfallen. Es war alles so ein bisschen ländlich mit alten Bauernhöfen. Und als wir dann Gior den Bahnhof betreten haben, aus dem Zug raus, das wirkte alles sehr, sehr altmodisch. Gerade noch diese Anzeigen, man kennt das ja in Deutschland, dass die alle digital sind. In Ungarn waren da einfach noch so Schilder, die so runtergeklappt haben. Und das war schon ganz interessant. Und Gior, der erste Eindruck, ja, der war ja auch mindestens genauso interessant, weil wir sind zuerst in den Teil der Stadt gelaufen, der nicht ganz so schön war.
Ist doch schön hier, oder?
Super. Bin überwältigt. Im wahrsten Sinne des Wortes.
So Millionärshäuser.
Ja. Nein, also man muss schon sagen, man merkt, dass man nicht in Deutschland ist.
Woran merkst du das?
Also die Häuser sind wirklich zum Teil in einem Zustand, das findest du selbst in ärmeren Vierteln. Oder wirklich Armvierteln in Deutschland nicht. Also ist schon wirklich.
Kennst du die Magdeburg-Neustadt aus?
Nein, nein. Niemals. Niemals.
Der gute Toni wusste ja nicht, wo wir unterkommen, in welcher Unterkunft. Und ja, was war denn eigentlich so dein erster Eindruck von Gior, gerade von der nicht so schönen Seite? Und was hattest du so gedacht, wo wir denn unterkommen?
Der Eindruck, ja, naja, das war nicht das Gelbe vom Ei. Also man kann sich das so vorstellen, wir sind so in so einer abendlichen Dämmerung so langsam in das Neubaugebiet gekommen. Und dann hast du halt diese Dämmerung, Abendstimmung gepaart mit Wohnblocks, die aber nicht so wie deutsche Wohnblocks sind, halt nicht irgendwie renoviert oder schön gemacht, sondern die sehen genauso aus, als wären sie da vor Jahren gebaut worden und genau noch so stehen, so ist es wahrscheinlich auch. Und das hat dann so eine ganz eigene, leicht unheimliche Stimmung hat es so dann irgendwie hervorgerufen, ne? Vor allem, wo es dann auch immer dunkler wurde, dann im Dunkeln einfach so in solchen heruntergekommenen teilweise Wohnblöcken. Genauso stellt man sich irgendwie so Osteuropa irgendwie vor.
Also ihr könnt euch die Plattenbauten ganz leicht vorstellen. Die sahen aus wie in diesen Reels von Osteuropa, wo diese düstere Musik spielt und dann diese ganzen, ja, schon depressiv, brutalistisch verstimmten Bilder von irgendwelchen Plattenbauten. Größtenteils ja aus den ehemaligen Sowjetstaaten oder Satellitenstaaten gezeigt werden. So ungefähr könnte ich das vorstellen. Und da sind wir dann langgelaufen, vorbei an diesen Plattenbauten, vorbei an irgendwelchen heruntergekommenen Kiosken, wo uns irgendwelche Leute angestarrt haben. Und gefühlt alle 2 Sekunden ist so ein Polizeiwagen immer vorbeigefahren und die Sirene passte einfach auch perfekt wieder zu dieser Stimmung.
Ja, also so oft wie wir da Sirene gehört haben, da hätten ja manche Leute gedacht, wir sind irgendwie in Gotham und Batman ist auf der Jagd. So richtig bedrohlich irgendwie, also es war eine sehr angespannte Situation. Und vor allem, wenn du dann halt nicht weißt, wo du jetzt schläfst, so wie ich, dann ist das so, ach, wo führt er mich jetzt hin, wie weit noch? Das ist ja, du kannst es ja null einschätzen, ne?
Und dann standen wir vor einem riesigen Plattenbau. Ich hab's Toni gesagt. Ja, wir sind angekommen. Da geht's rein. Was hast du da so gedacht? Für eine ganz kurze Sekunde?
Na, ich hab gar nichts gedacht. Ich habe immer schön gewartet, bis du wirklich da irgendwie an der Tür warst und da aufgeschlossen hast, weil ich wusste, dass du sowieso irgendwie antauschen wirst. Von daher ganz da noch gelassen.
Das war auf jeden Fall auch sehr gut, denn die Unterkunft war nicht so schlecht wie das Viertel, wo sie drin stand. Und dann waren wir an einem riesigen Hotel. Einem 4-Sterne-Hotel.
Kommen Sie rein.
Keine Pause.
Ja. Was kann man zu dem Zimmer sagen, Toni?
Zum Start wieder mal ein Hotel, ja. Also im Prinzip dasselbe wie in Tschechien. Ein schönes, großes Hotelzimmer für den Einstieg in die Reise. Auch kein normales Hotelzimmer, sondern eine Suite war das ja sogar. Und damit war bei mir auch schon so klar, okay, du hast jetzt hier schon mal ein tolles Zimmer, es wird nicht so weitergehen. Genieß den Auftakt. Du wirst wahrscheinlich nicht jeden Tag so leben.
Da warst du dir schon sicher, das nächste, was kommt, das wird auf jeden Fall nicht ganz so gut werden. Und um das Ganze mal nochmal zu beschreiben, wie die Suite aufgebaut war. 40 Quadratmeter, es gab eine Küche, es gab einen Aufenthaltsraum, ein Wohnzimmer kann man sich vorstellen. Das Ganze war so steinern und so eingerichtet mit so richtig realen Steinwänden, nicht diese Fake-Tapeten, sondern halt wirklich so Steine, die auch ausgeschaut haben. Also ein bisschen modern. Es gab ein Schlafzimmer mit sehr bequemen Betten und daneben war noch so ein, ja, Schrankraum. Nachdem wir uns dann hier erstmal eingefunden haben, ging es dann auch in Richtung Nahrungsbeschaffung. Und was isst man als erstes, wenn man nach Ungarn kommt? Richtig, Fast Food. Für Toni nicht. Toni hat sich schon traditionelle ungarische Backwaren geholt, die wir dann auch im Anschluss verköstigt haben. Und dann ging's zur berühmten Fastfood-Kette. Ja, was isst man, wenn man Fastfood isst? Richtig, Chicken Nuggets und Eis. Und die Frage der Bezahlung war ja sehr interessant.
Ja, da hatte ich mir natürlich im Voraus, wie schon bei der Tschechienreise, diesmal aber nicht bei einer Wechselstube, sondern auf privatem Weg, ein paar Foren sozusagen, so ein Angebot mir rausgesucht und habe da im Voraus sozusagen wieder schon Geld gewechselt. Der Unterschied ist, zum letzten Mal, das Geld, das war zwar gültig und alles, aber es war alles in Münzen. Sagen wir, es waren grob 30.000 bis 40.000 Forint und das alles in 200er, 100er, 50er, 20er, 10er und 5 Forint Münzen. Also wir hatten bestimmt 300, 400 Münzen da, teilweise im Wert von 25 Cent, das sind die 100 Forint Münzen. Ja, und mit dem Säckchen an Münzen sind wir dann da in den Neges reingegangen und haben dann da die Rechnung bezahlt.
Ja, die Leute haben uns angeschaut wie Autos, als wir da das Geld auf den Tisch geschmissen haben, weil ihr müsst euch das vorstellen. Ihr kauft da Eis und Chicken Nuggets und bezahlt das mit 20 Cent Münzen ungefähr, so kann man sich das vorstellen. Es war eine witzige Erfahrung, aber anders ging es erstmal nicht, weil wir kein Geld hatten. Vorerst, weil wir das noch abheben mussten. Dazu kommen wir aber später, wie man am besten und am sichersten in Ungarn an die ungarischen Forint kommt. Für die Leute, die das nicht kennen, weil wir die ganze Zeit von Forint sprechen, was ist das? Forint ist die Landeswährung von Ungarn und es gibt keinen Euro dort und man muss das Geld halt umtauschen. Und wie man das am besten macht, dazu dann in den anderen Folgen mehr zum Thema Budapest. Zurück im Hotel haben wir dann natürlich die Beute ordnungsgemäß auch verköstigt.
Ist hier irgendwie gerade geplonkt?
Nein.
Habe ich jetzt schon Halili?
Hast du schon Halili?
Ja, willkommen hier zur großen Verkostung Bug Factory Ungarn.
Toni testet heute feine Backwaren aus Ungarn.
Und ich esse Ja, du isst Maggis Ungarn. Ich glaube, das wird sich jetzt nicht groß unterscheiden. Kannst du uns natürlich trotzdem sagen, wie es so ist. Wir analysieren erstmal das Erste. Es sieht aus wie ein Brot mit irgendeiner Pizzafüllung, denke ich mal, oder? No risk, no fun. Oh, ich liebe die ungarische Bug Factory.
Scheiße, Alter.
Deins? Ja. Wenn du willst, kannst du auch mal hier abbeißen. Wenn du auch mal kosten willst.
Hast schon, ich hab ja meins.
Das war keine Frage. Willst du mal kosten?
Nein.
Digga.
Weißt du, was die gemacht haben? M&M's, aber nicht die M&M's aus Schoko. Sondern die mit Erdnüssen. Boah.
Ja, die mit Erdnüssen sind noch viel geiler.
Nein, die mit Schoko sind geil.
Bitte? Nein, nein, nein. So fangen wir ja gar nicht an. M&M's ohne Nüsse sind Smarties. Also jedenfalls, das Brötchen, es ist im Prinzip wie ein Brötchen mit Pizzasoßenfüllung.
Ja.
Dann, was haben wir jetzt hier? Ein normales Brötchen. Tja, McDonald's, Ungarn, kann man also sagen, Einfall.
Mach das nicht, Kinder, mach das nicht nach.
Obwohl die Was hast du für eine Soße zu den Nuggets?
Ketchup.
Nein! Nein! Okay, wenn das hier im Podcast landen sollte, Grundsatzdiskussion, niemand nimmt Ketchup zu den Nuggets. Da gehört entweder Barbecue oder süß-sauer Soße, aber eigentlich eher süß-sauer Soße.
Ketchup.
Nein, nein, nein.
Nee, wenn wir mal zu zweit im Team sind, kann man auch mal hier die Nuggets essen, wie ich sie eigentlich sehr, sehr gerne esse. Ich muss mal gerade heimlich machen, weil die das richtig scheiße finden.
Warum nur?
Aber so. So sind die einfach leckersten.
Ja. So ist man die. So steht es bei McDonald's auf der Website. Ungarische Brötchen. Zumindest das. Es sah auch hier schon so ein bisschen. Es sieht ein bisschen dunkler irgendwie aus, ne? Ungarisches Brötchen, bis jetzt keine Empfehlung. Das muss ich aber auch erstmal aufessen, weil sonst kommt das nachher nochmal. Ich will mir nicht mal den Geschmack versauen.
Was haben wir hier?
Sind wir beim nächsten. Also es sieht ähnlich aus zu diesem Pizzabrötchen. Auch wieder mit so, nicht komplett durch, sondern so Rillen drin. Und auch wieder so eine Pizzasoße. Was lachst du da, wenn Essenscheck dann richtig? Es hat eine etwas andere Pizzafüllung. Das möchte man schon mal festhalten.
Was ist da drin?
Soße.
Sieht aus wie reingekotzt.
Paprika. Auch nicht so geil. Also ich würde immer noch Pizzabrötchen Nummer 1 oder dieses Ding, das war das Beste bis jetzt. Aber wir haben auch noch richtige Knaller noch im... Guck mal, das habe ich doch gesehen. Ich habe es mir einfach nochmal geholt. Jetzt haben wir... es sind irgendwie nur Pizzasachen aber auch. diesmal als Dreieck. Ja. Es sieht genauso aus wie da. Na. Mhm. Hier ist ein sehr guter Teig. Und wir haben hier irgendwas drin. Ich weiß nicht, was es ist. Ist es Fleisch?
Keine Ahnung.
Es ist irgendwas drin. Und was drin ist, das gefällt mir auch nicht so richtig.
Ich verfestige das jetzt hier.
Ja, etwas, das nennt sich Krabo. Und
vielleicht hört man es schon.
Da sind so oben so, naja, Schokolinsen drauf.
Smarties nennt man sie auch.
Dann machen wir es mal ab. Jetzt haben wir hier, also drauf gedruckt ist eine Krabbe und es ist rot. Krabo kann irgendwas für Krabbe stehen. So, ich mach das Ganze mal hier auf. Probieren wir mal. Nehmen wir einen Schluck. Ich muss sagen, das schmeckt sehr lecker.
Guck mal, das ist mit so einer schrumpeligen Wurst.
Ja, Junge, das ist sehr schön.
Da fühlst du dich jetzt angesprochen. Okay, es ist, glaube ich, eine ungarische Wurst.
Okay. Woran erkennst du das, dass es eine ungarische Wurst ist?
Das ist kein Wiener Würstchen. Im Supermarkt waren ziemlich viele Würstchen, glaube ich auch, ne?
Ja.
Mhm. Also es schmeckt ähnlich zu einem Wiener Würstchen, aber es ist kein richtiges. Ein bisschen würziger vielleicht. Überzeugt mich aber auch jetzt nicht komplett. Am Anfang war das Würstchen jetzt geil. Jetzt ist das Würstchen hier im Mund.
Also das besteht eher nicht den Geschmackstest. Wenn du so bewerten müsstest, was wäre dein absolutes Highlight
gewesen? Naja, insgesamt auch. Also hier dieses vom Anfang. Das war das Beste. Man muss aber sagen, ungefähr 1000 Forint für all diese ganzen Sachen, die ich gerade hier gegessen habe. Das heißt, 2,50 Euro kann man sich eigentlich nicht beschweren.
Nachdem wir dann unser Essen verköstigt haben, ging es dann auch ins Bett und der nächste Tag ist angebrochen. Dann ging es dann mit dem Gepäck in der Hand, das muss man nämlich auch mal erzählen. Wir haben die ganze Zeit Struggle mit dem Gepäck gehabt, weil, wie auch in Tschechien, die Unterkunft jeden Tag gewechselt haben. Und da hat man natürlich nicht die Möglichkeit, sein Gepäck aufzubewahren. Also ging es dann mit dem Gepäck durch die Stadt, weil es da auch keine adäquaten Schließfächer gab. Dann ging es am helllichten Tage durch das Plattenbauviertel und ich muss sagen, so schlimm sah es dann auch nicht mehr aus.
Nö, also es war eigentlich ganz normal. Hatte auch gar nicht mehr so eine komische Atmosphäre. Also es war eigentlich eher so interessant, weil du dadurch an den Bushaltestellen und so weiter vorbeigekommen bist. Und das war halt auch irgendwie, also klar, es ist eine Bushaltestelle, aber es sah irgendwie anders aus als in Deutschland. Irgendwie so ganz viele Leute da, die auch irgendwie alle so geredet haben. Also irgendwie ein ganz anderer Vibe so an sich. Und ja, aber das Viertel an sich war komplett nicht mehr so wie am Vortag.
Da merkt man, was das Wetter und die Tageszeit für eine ganz andere Stimmung haben. Und dann kam die Überraschung, denn der Bahnhof von Gjör trennt so ein bisschen das Neubauviertel von der Altstadt. Als wir dann durch diese Unterführung gelaufen sind, hat uns einfach eine ganz andere Seite von Gjör erwartet. Eine schöne Altstadt und vor allem der Blick auf das wohl interessanteste und hübscheste Gebäude der Stadt. Das Rathaus von Gjör. Toni, was war so dein Eindruck, als du vor diesem Rathaus standest?
Ja, war auf jeden Fall ein schönes Rathaus. Wie du schon gesagt hast, es war komplett auch anders zu dem Wohnblockviertel der Stadt. Einfach so ein richtig schönes altes Rathaus, so mit Verzierung und allem drum und dran.
Ja, dieses Rathaus hat so eine schöne, glänzende, weiße Farbe. Und wenn man nach vorne geschaut hat, hat man auch so drei spitze Türme gesehen. Wobei der hinterste Turm dann der größte war. Und was ich ganz besonders fand, war, dass dieses Rathaus so ein wunderschönes Glockenspiel hatte. Und das ist mir erst hinterher aufgefallen, dass es vom Rathaus kommt. Ich dachte erst, es wäre von irgendeiner Kirche. Aber das hat dem Ganzen nochmal so das gewisse Extra gegeben. Und allgemein könnte ich das Rathaus wirklich noch wie so ein schönes, altes Rathaus vorstellen. Also mega schön designt, mega spannend, mega interessant. Leider kann man nicht reingehen. Das geht maximal nur in größeren Gruppen und nur zu Geschäftszeiten, wo wir jetzt nicht da waren. Und das Ganze kostet halt auch dementsprechend den Gruppenpreis. Trotzdem war es wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis, dieses Rathaus einfach mal gesehen und auch gehört zu haben.
Dann gleich dran ist ja dann auch die kleine Innenstadt, wo du dann diese eine Straße hast, die so durch kleine Geschäfte und Cafés führt. Und da sind uns ja auch dann die ersten zwei Sachen aufgefallen, die uns durch die gesamte restliche Ungarnreise dann ja auch noch begleitet haben. Nämlich, das waren die Trinkwasserbrunnen und die Bücher. Karren, Wagen, wie auch immer man sie nennen will. Also Trinkwasserbrunnen, ganz normal. Aber du bist dann natürlich erstmal so überrascht. Ja gut, da standen jetzt auf dieser einzelnen Straße zwei, drei Stück. Bisschen überladen, denkt man sich dann so. Und warum steht das hier? Und
naja, das hat einen guten Grund. Dazu aber dann in den anderen Folgen mehr, wo wir dann das ungarische Leitungswasser auch mal erlebt haben.
Ja, ja, das hat einen Grund, aber zu dem Zeitpunkt hat man sich das noch so gedacht, warum eigentlich hier? Ist ja irgendwie nice, wenn es hier warm ist oder so, aber jetzt so einen speziellen Nutzen hatte das jetzt in unseren Köpfen jetzt noch nicht. Und dann halt diese mysteriösen Bücherkarren, das kann man sich so vorstellen wie so ein Pferdewagen oder halt wie so ein Kutscher, sowas ähnliches. Bloß halt nicht irgendwie mit Sitzpolstern drin oder sowas, sondern da stehen halt Bücher drin. Und auch davor sind so ein paar Bücherkisten oder sowas ähnliches aufgebaut, wo man dann halt so ungarische Bücher durchwühlen kann und sich dann eins für ungefähr einen Euro holen kann. Aber warum es davon jetzt so viele gab und warum die immer standen und so, haben wir auch nicht herausgefunden.
Das war ein Rätsel für uns. Ja, zu Gior. Also das Rathaus, ein Ziel, das kann man auch nicht verfehlen, das ist wunderschön. Und die Altstadt sehr belebt, sehr viele Leute, die da langlaufen, aber kaum so ausländische Touristen. Es gab zwar einen Souvenirshop und einen Langosch-Stand. Langosch ist so ein bisschen die Leibspeise der Ungarn. Und die Stadt wirkt so ein bisschen Vintage-mäßig, also es war halt teilweise auch so ein kleines bisschen leicht verfallen, dass so ein bisschen der Putz mal hier und da abgebröckelt hat. Aber im Allgemeinen wirkte sie doch recht golden und farbenfroh. Vor allem auch diese gelben Kirchen sind mir sehr, sehr oft aufgefallen, die irgendwie in Ungarn auch an jeder Ecke stehen, wie der Bücherwagen. Dann haben wir uns die Zeit in Gyor vertrieben und die Altstadt angeschaut. Und dann ging es dann zurück, vorbei an den goldenen Häusern, vorbei am schönen Rathaus, zurück zum Bahnhof, wo uns die nächste ungarische Überraschung erwartet hat. Die Weiterfahrt ist mit der MAV Start erfolgt. MAV Start für diejenigen, die der Begriff fremd ist. Das ist wie die Deutsche Bahn für Ungarn, das ist die ungarische Staatsbahn. Und naja, die Deutsche Bahn für Ungarn trifft's eigentlich schon ganz gut. Denn auf unserer Reise mussten wir leider feststellen, dass nicht ein einziger Zug, den wir genommen haben, pünktlich gewesen ist, geschweige denn zuverlässig. Die MAV Start hat noch eine schlechtere Quote als die Deutsche Bahn, was das ganze Pünktlichkeitsthema angeht. Zumindest wo wir unterwegs waren, muss man ja fairerweise sagen. Und so nahm das Abenteuer seinen Lauf. Wir standen am Bahnhof von Gieur und standen und standen und standen. Und irgendwann ist ein Zug eingefahren in Richtung Budapest von einem anderen Unternehmen und er ist auch nicht weitergefahren. Erstmal die ganzen Ansagen, gefühlt jede Sekunde kam irgendeine Ansage, alles war auf Ungarisch, es war sehr chaotisch. Vor allem, wenn man die Sprache nicht versteht, ist es nicht so strukturiert wie an den Bahnhöfen in Deutschland. Und irgendwie haben die wohl durchgesagt, dass der Zug jetzt einfach in Gier endet und die Leute von dem einen Zug dann mit unserem Zug weiterfahren sollen. Dann standen wir da zusammen mit einer schönen Traube an Menschen und haben immer noch auf unseren Zug gewartet, der dann mit einer halben Stunde Verspätung eingefahren ist. Um das nächste zu verstehen, müssen wir ein kleines bisschen auf dieses ungarische Tarifsystem eingehen. Es ist ganz simpel eigentlich, man holt sich eine Fahrkarte. Es gibt aber etwas, was man sich dazu holen muss in einigen Fällen. Wie in Deutschland gibt es in Ungarn auch Intercities und für die braucht man eine Platzkarte. Es gibt auch bestimmte Abschnitte innerhalb dieses Intercities, das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn an dem ICE noch ein Regionalzug dranhängen würde. Dafür kann man dann auch normale Tickets ohne Reservierung nutzen. Aber in der Regel, wenn man in einen Intercity steigt, braucht man eine Reservierung. Das zeigt man zu der Fahrkarte einfach mit dazu. Wir hatten zum Glück eine in der ersten Klasse. Und Toni, was war denn so der erste Eindruck von der ungarischen ersten Klasse? Jetzt, wo du natürlich die Creme de la Creme, die Business-Klasse vom Railjet kennst, wie war da so deine Erfahrung mit der MAV?
Also die ungarische erste Klasse kann man eigentlich fast vergleichen mit einer normalen zweiten Klasse in der Deutschen Bahn, würde ich sagen. Ja.
Allgemein muss man sagen, dass die ungarischen Fahrkarten extrem billig sind. Du bezahlst so im Schnitt für ein Ticket 5 bis 10 Euro. Das teuerste waren wirklich 12 Euro, die wir bezahlt haben pro Person. Easy. Und das Tolle ist, wenn du Student bist, kriegst du 50% Rabatt auf die ungarische Bahn. Das gilt aber nicht nur innerhalb Ungarns, sondern auch für Leute innerhalb der EU. Ihr braucht da einfach nur euren ganz normalen Studentenausweis, zeigt ihn bei der Kontrolle vor und kriegt 50% Rabatt auf die ungarische Bahn. Sehr schön, habt ihr im Prinzip wie eine Bahncard 50 mit eurem Studentenausweis. So viel zum Ticketsystem, so schwer war es doch gar nicht.
Wo es dann auch so war, dass wir im Zug saßen, der Zug war rappelvoll und wir hatten eigentlich schon Verspätung, sind wir ja trotzdem nicht abgefahren, ne? Und dann saßen wir da so und saßen und du auch dann irgendwann schon ganz hibbelig und immer so geguckt auf deine Handyuhr und immer gesagt, ja, pfeif doch bitte ab, was ist daran so schwer? Einfach Pfeife in den Mund und dann Abfahrt. Aber es hat nichts gebracht. Die hatten, glaube ich, gefühlt auch noch ein, zwei Mal den Motor an- und ausgemacht. Und dann irgendwann ging es dann endlich weiter.
Wir sind Richtung Budapest-Kienfeld gefahren. Der war ein bisschen außerhalb der Innenstadt. Und unser Ziel war die Stadt Székesfehérvár. Und Wir hatten die ursprüngliche Verbindung ja so gebucht, dass wir die Verspätung nicht mit eingeplant haben. Und jetzt standen wir da. Denn in Deutschland ist es ja so, wie zum Beispiel auch auf der Hinreise, wenn der Zug 20 Minuten Verspätung am Zielbahnhof hat durch Probleme, dann kann man einfach den nächsten nehmen, ohne irgendeine Bescheinigung oder sonst was. Aber war das in Ungarn genauso? Und wir haben recherchiert, wir haben nichts gefunden und sind dann gezwungen gewesen, in Kehlenfeld an den Informationsschalter zu gehen und einfach mal nachzufragen. Und dann wurde uns auch gesagt, ja, ihr könnt den nächsten Zug nehmen, denn bei den ungarischen Tickets, bei den normalen Tickets, ist es so ein Zeitstempel aufgedruckt, entweder für 4 Stunden oder für einen ganzen Tag. Und innerhalb dieser Zeit kann man alle Züge nutzen, aber Achtung, das ist wichtig, für die ICs auch noch eine Platzkarte dazu buchen. Dann ging es mit einem etwas moderneren Zug nach Székesfehérvár. Und Toni, wie fandest du diese Züge? Weil du ja mal gesagt hast, du magst so ein bisschen mehr das moderne Reisen, nicht das alte klassische im Abteil.
Ja, also war im Prinzip wie vergleichbar mit einem deutschen Regionalexpress. Einfach ein schöner, moderner Zug, klimatisiert. Und im Prinzip, ich finde es einfach schön. Besser als so eine Abteilwagen, da bist du ja ein ganz, ganz großer Freund von. Ich bin da eher so, ja, der modernere Typ, aber ja.
Geschmäcker sind verschieden. Aber es hat sich ja auch immer gut ausgeglichen. So viele Abteilwagen hatten wir auch gar nicht gehabt in Ungarn. Fahrkartenkontrolle lief auch ziemlich easy, auch immer die ganze Zeit. Es gab kaum Probleme, Tickets abgeknipst. Die haben nicht mal auf die Ausweise oder auf die Studentenausweise geschaut. Und dann haben wir pünktlich mit knapp 1 Stunde Verspätung den Bahnhof von Székesfehérvár erreicht und damit unsere 2. Station. Ja, erstmal der Blick in den Bahnhof. Die Bahnhöfe von Ungarn wirken erstmal alle sehr schön. Jeder Bahnhof ist irgendwie wie so ein kleiner Palast und hat immer eine ganz besondere, entweder rustikale oder auch irgendwie imposante, teilweise auch noch restlich kommunistische Architektur. Und das war immer ein Erlebnis, an den ganzen Bahnhöfen anzukommen. Es ging aber auch schnurstracks vom Zug weiter in die Innenstadt. Dort haben wir unser Gepäck abgegeben. Wir hatten ja immer noch das Gepäck an der Backe. Wir haben es auch nicht durch den ganzen Stress in Budapest-Kehlenfeld geschafft, die in irgendwelche Schließfächer zu packen, weil wir haben nicht mal irgendwelche Schließfächer gefunden an dem Bahnhof. Es waren zwar welche ausgeschildert, wir haben die gesucht, aber überhaupt nicht gefunden.
Vor allem das Beste war ja an der einen Treppe, war ja, dass da Schließfächer sind. Dann sind wir da hoch auf diesem gesamten Bahnsteig, also da war nix. Also es hat vorne und hinten eigentlich keinen Sinn gemacht. Und es war dann am Ende auch nichts da.
Die Frage, wo packt man sein Gepäck denn stattdessen hin? Und da haben wir in Székesfehérvár eine elegante Lösung gefunden.
Die Touristeninformation, die hat auch das Gepäck aufgenommen. Natürlich gegen eine kleine Gebühr. Und dann bist du es aber los und kannst halt die Stadt und so weiter problemfrei erkunden.
Wir hatten aber nur bis 18 Uhr Zeit. Das behaltet im Hinterkopf. Danach hätten die zugemacht. Mit unserem Gepäck, das wäre natürlich ein bisschen schlecht gewesen. Unsere erste Station in Székesfehérvár war die Burg Borivár. Und dahin sind wir mit dem Bus gefahren. Für die Busfahrkarten allgemein in Ungarn gibt es eine tolle App. Die nennt sich Mobiljegy und die funktioniert im Prinzip wie der DB-Navigator, wie die App MoveMe oder was weiß ich, wo man ganz bequem online Fahrkarten kaufen kann. Aber die Ungarn haben das ein bisschen anders gemacht. Positiv hervorzuheben an der App ist, dass es eine App für das gesamte Land ist. Für jede Stadt kann man sich da easy die Fahrkarten kaufen, man kann das mit Kreditkarte bezahlen und fertig. Es gab aber zwei Haken. Der erste Haken, der ist uns gleich auf der Reise aufgefallen. Übersetzt hieß es, das Ganze sei noch ungültig. Das heißt, es muss entwertet werden. Wo entwertet man diese Fahrkarten denn eigentlich? Naja, das haben wir ziemlich schnell rausgefunden. An jedem der Busse, Fahrzeuge ist außen so ein QR-Code. Den muss man einscannen und dann ist eure Fahrkarte entwertet. So einfach geht das und dann könnt ihr das Ding nutzen. Das zweite Problem, das verrate ich jetzt noch nicht, das behaltet noch im Hinterkopf, das wird noch relevant. Und dann waren wir da, an der Burg Borivar. Eine Burg, die eigentlich keine Burg ist. Es sollte eigentlich ein Bauwerk der Liebe sein und für die Ewigkeit bestehen. Das war der Traum von Jönö Borri. Doch die Burg, sein Lebensprojekt, lag in Trümmern. Aus dem Ort der Liebe und der Besonnenheit wurde ein Schauplatz der Gewalt und des Hasses. Im Frühjahr 1945 standen sich in der Schlacht um Székesfehérvár im Zweiten Weltkrieg deutsche Truppen und die Divisionen der Roten Armee entgegen. Auch die Borriburg, so nannte Jönö Borri sein Bauwerk, wurde von den Kampfhandlungen nicht verschont. Propellerflugzeuge bombardierten die Türme, Soldaten zerstörten die mühsam errichteten Kunstwerke.
Nicht meine Burg!
Das Lebenswerk von Jönö Borri war vernichtet. Zumindest vorerst. Denn die Geschichte endet hier noch nicht. Doch was war es genau, was den Künstler überhaupt zu dem Bau seiner Burg angetrieben hat? Weshalb war sie so bedeutsam für ihn, dass er ganze 40 Sommer und fast sein gesamtes Honorar darin investiert hat? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen und die Steine sprechen lassen. Es ist ein schöner Sommerabend auf einem Weingut in Mariavölgi im Norden der Stadt Székesfehérvár. Die Familie Borri hat erst kürzlich das Grundstück erworben. Von einer Burg war damals noch keine Spur. Lediglich ein Weinkeller und eine Kälterei befanden sich auf dem Landbesitz. Zu Jönö Borris Familie gehörten seine Zwillingstöchter Clara und Ilona, sein jüngster Sohn Gjörg und eine Person, die er besonders liebte. Seine Ehefrau, die Malerin Ilona Komokshin. Bis zu Borris Lebensende sollten die beiden zusammenbleiben.
Es ist schon spät. Willst du nicht zum Abendessen kommen? Was ist, Liebling?
Stell dir vor, wenn hier eine Burg stehen würde. Ein Bauwerk, welches für die Ewigkeit bestimmt ist. Jeder Stein wäre ein Liebesbeweis an dich. An Clara und Ilona. Und an unseren kleinen Georg.
Du kleiner Träumer. Wie willst du denn ganz alleine auf diesem Landgut eine so große Burg bauen?
Wer weiß.
Und tatsächlich, die zunächst träumerischen Gedanken von Jönö Borri wurden nach dem Ersten Weltkrieg Realität. Der bereits in seinem Studium sehr geförderte Künstler hatte sich mit der Zeit einen sehr hoch angesehenen Ruf in ganz Ungarn erarbeitet und konnte sich mit seinem Honorar den Bau leisten. Er selbst verfolgte dabei ganz eigene Prinzipien, wie er später in seinen Memoiren festhielt.
Architektur und Bildhauerei sind mit Leib und Seele vereint. Das wusste ich schon immer. Ich hatte Bildhauerwettbewerbe gesehen, bei denen Architekten und Bildhauer gemeinsam an den Plänen arbeiteten. Und ich dachte, wie viel besser wäre es, wenn diese beiden eine Person wären.
Und so kam es, dass jene Borri diese Burg fast ganz alleine und lediglich mit der Unterstützung seiner Familie und Wojciechowski baute, einem treuen Kollegen, dem Borri später namentlich ein eigenes Zimmer in seiner Burg widmete.
Ihr wollt, dass ich schon gehe, Meister?
Ja, geh nach Hause und mach dir einen schönen Abend. Ich komme hier alleine zurecht.
Ausschließlich in der wärmeren Zeit im Jahr arbeitete jene Borri an seinem Lebenswerk, während er in den Wintermonaten mit Honorar- und Lehraufträgen eben diesen Bau finanzierte. Es sollte sehr, sehr viele Jahre dauern, bis diese Burg fertiggestellt werden würde. Zunächst baute jene Borri an das originale Haus des Weingutes ein einfaches Atelier an. Dieses wurde in mehreren Abschnitten immer weiter ergänzt. Allerdings gab es nie einen festen Bauplan. Der Künstler orientierte sich lediglich an seiner eigenen Fantasie und seinem architektonischen Verständnis. Aus einem Weinkeller und einer Kälterei schaffte jene Borri Schritt für Schritt Gärten, Höfe und auch Türme. Außerdem ergänzte er sein Bauwerk mit über 100 Statuen, die er alle selbst geformt hat.
Es ist spät. Komm herein und leg dich schlafen.
Der Ringer aus purer Basalt. Der Fokus in der Mimik und der Gestik liegt mehr auf dem Kampf und der Wut. Ungewöhnlich. Wobei ich doch eigentlich mehr auf die Ruhe und das klassische Gleichgewicht der Bewegungen achte. Interessant ist vor allem dieser Stoff. Seit dem Krieg ist Bronze teuer geworden. Ich habe ein wenig experimentiert und habe das perfekte Material gefunden.
Was ist das?
Es ist gebrannter Tonstein mit einer Art metallischen Außenglanz. Meine ganz eigene Mischung. Ich bin mir sicher, dass das für die Ewigkeit bestimmt ist.
Das ist sie, mein Liebling.
Die Kunst spiegelte zu einem Teil die Geschichte Ungarns und Szekesfehervars wider. Nationalhelden und auch zeitgenössische Künstler wurden von jene Borri porträtiert und geehrt. Zu einem Großteil kann man in der Symbolik jedoch die Liebe und Fürsorge des Künstlers zu seiner Familie, vor allem zu seiner Ehefrau, erkennen. Sie wurde von Borri ganz besonders gewürdigt.
Ist sie nicht schön, Wojciechowski?
Gewiss, Meister.
Ich werde diesen Teil der Burg die Kapelle der ehelichen Liebe nennen. Es soll ein Beweis der ewigen Zuneigung an meine Elona sein. Doch auch meine Familie soll für die Unendlichkeit in dem Bauwerk verewigt werden.
Inwiefern? Wollt ihr auch sie in Statuen porträtieren?
Nein. Siehst du diesen Wundturm? Er hat 5 Kuppeln. Die kleinste Kuppel steht für meinen jüngsten Sohn Jörg. Die beiden großen für meine Töchter Clara und Elona.
Und die beiden großen Spitzen dahinter?
Na, für wen stehen die wohl, Wojciechowski? Für mich und meine geliebte Ehefrau natürlich. Schau, was wir geleistet haben. Bald wird diese Burg fertig sein.
Und tatsächlich, der Bau der Borri-Burg neigte sich langsam dem Ende zu. Es waren nur noch wenige Feinheiten, die fehlten. Doch schlussendlich sollte alles anders kommen.
Nicht meine Burg!
Wo wir wieder am Anfang dieser Geschichte wären. Doch sollte es das Ende des Lebenstraums von jene Borri sein? Der Künstler überlebte den Zweiten Weltkrieg und war währenddessen sogar zum Rektor der bedeutendsten Kunsthochschule von Ungarn gewählt worden. Glücklicherweise wurde nicht alles von seinem Lebenswerk zerstört. Nachdem die Gefechte vorüber waren, begann Bori mit dem Wiederaufbau und der Ausbesserung seiner Burg. Eine Aufgabe, die ihn über seine Pension hinweg bis hin an sein Lebensende beschäftigen sollte.
Schau dir diese Burg an. Ist sie nicht wunderschön?
Das ist sie, mein Liebling.
Ich werde vor dem Pantheon einen kleinen Spruch eingravieren. Noch heute. Ich dachte an Akövek Bestelnik. Die Steine erzählen. Ich finde, diese Worte passen zu diesem Bauwerk. Sie zollen der Vergangenheit Respekt, halten allerdings an der Beständigkeit fest. Eine Erinnerung für die kommende Generation. Wie findest du sie?
Sie sind perfekt.
Ganz vervollständigen konnte jene Bori seine Burg allerdings nie. Er verstarb 1959 in seinem Atelier. Den letzten Feinschliff übernahm die Familie des Künstlers, die ihn auch zu Lebzeiten tatkräftig unterstützt hatte. Es sollte ganze 40 Sommer dauern, bis diese Burg und damit auch der Lebenstraum von jene Bori schlussendlich vollendet war. Was waren deine Eindrücke, die du mitgenommen hast von Boriva? Wie fandest du es?
Gut gesagt, nicht meine ersten Eindrücke. Meine ersten Eindrücke waren, oha, also gut, die Boriva, muss man dazu sagen, da hat man ja auch schon vorher geguckt und das hatte ich ja dann auch schon mit noch rausgesucht. Also ich hatte mir da aber eigentlich vorgestellt halt, oha, so eine schöne kleine Burg, richtig, also auch richtig schön fotogen mit so einem kleinen Garten davor, kleine Skulpturen überall, dann so Mosaik an den Wänden teilweise, richtig schöne, ja, wie gefühlt wie in einem Märchenschloss, so richtig schön runde Türme mit den spitzen Dächern, also wirklich so irgendwie eine fast perfekte Burg irgendwie. Und dann hast du mir erst, wo wir da waren, ja irgendwie am Rande erklärt, dass es ja gar keine richtige Burg ist, sondern dass das erst ja im 20. Jahrhundert gebaut wurde. Und dann war ich erstmal so, ja, wie jetzt? Aber ich habe es dann auch schnell so irgendwie so hingenommen und mir dann so gedacht, gut, dann guckst du es dir nochmal aus dem Blickwinkel an. Und es war auch immer noch eine schöne Burg, keine Frage. Aber was du halt dann auch erkannt hast oder woran man es dann auch erkennen hätte können. Erstens, die Burg ist direkt an der Straße ja wirklich gewesen. Und zweitens, wenn du auf dem Turm oben bist und so ein bisschen so, man kennt das ja so von normalen Burgen, man möchte so ein bisschen in die Ferne gucken, so ein bisschen die Landschaft, vielleicht den Hügel so runter. Es gab keinen Hügel, auf dem die Burg stand. Es gab keinen Burggraben. Und rundherum war Wohngebiet im Prinzip. Also da standen ganz normale Häuser. Und das war irgendwie so ein bisschen, also es ist eine schöne Burg, aber sie hat irgendwie dann nicht so in dieses Umfeld irgendwie gepasst. Das hast du jetzt nicht in der Burg dann gemerkt, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Und du hast natürlich dann auch diese Galerie im Innern, wo ganz viele verschiedene Bilder ausgestellt sind und auch Skulpturen. Ja.
Trotzdem, so sehe ich das persönlich, war es ein Erlebnis. Es ist wirklich ein Hidden Gem. Der Eintrittspreis ist nicht hoch. Es gibt kaum Touristen da. Und die Location war wirklich schön. Also es ist ein mega cooler Ort zum Fotografieren. Ein mega cooler Ort zum Entspannen. Und sehr, sehr schön gestaltet mit ganz vielen Statuen, wie der Künstler ja bekanntlich alle selber angefertigt hat. Und es ist ziemlich offen, man kann wirklich überall hin, man kann auf die Türme hoch, man kann die Veranda entlang laufen. Es ist also wirklich sehr, sehr viel zu sehen.
Auf jeden Fall, also es ist wirklich eine super Location, aber es hat irgendwie das Drumherum ist halt irgendwie, es ist so eine wunderschöne Burg mitten in so Wohngebiet.
Also man muss halt damit leben, dass es halt eine Burg ist, die eben keine wirkliche Burg ist. Und dann haben wir Borivar verlassen und wollten unser Gepäck ganz bequem abholen, dann noch ein bisschen in der Altstadt laufen und wollten dann unseren Bus nehmen. Der kam auch an. Und dann gab's Probleme.
Ja, diese wunderschöne App Mobieji, die hat einfach nicht geladen. Weil man irgendwie kurz rausgegangen ist aus der App, um halt andere Sachen an seinem Handy zu machen, die kann man ja nur. Und dann hat sich die App einfach so gedacht, nö, eure Tickets, die lade ich jetzt nicht. Wir haben das jetzt natürlich an dem Busfahrer so gezeigt, hier, es lädt nicht, das war dem herzlich egal.
Nem érdekel, hogy a jegy nem töltődik be.
Wir hätten uns dann Tickets kaufen müssen. Das Problem hierbei war, wir hatten nur noch für eine Fahrkarte Geld dabei.
Das restliche Geld, was noch Münzgeld war, und das war immer noch happig, also daran hätte es jetzt nicht gescheitert, war ja in deinem Koffer und der war ja in der Touristeninformation. Lustigerweise war das genau derselbe Busfahrer, der die Fahrkarten schon auf der Hinfahrt kontrolliert hat. Das heißt, er hätte eigentlich wissen müssen, dass wir ein gültiges Ticket haben, aber das hat den nicht gejuckt, der konnte auch weder Deutsch noch Englisch, hat dann auf Ungarisch irgendwas gesagt.
Vagy fizet, vagy elhagyod a buszt.
Und dann wurden wir eiskalt mehr oder weniger rausgeschmissen. Im Regen ging es dann weiter, dann haben wir halt geplant, ja, ganz knapp 50 Minuten zu Fuß die ganze Strecke zurück zur Touristeninformation gerade so etwas schaffen können. Wir waren schon wirklich angepisst, im wahrsten Sinne des Wortes, auch vor allem, weil es dann auch noch heftiger angefangen hat zu regnen. Und dann plötzlich haben die Tickets endlich geladen und es kam noch ein Bus und da hat dann alles wunderbar geklappt. Wir konnten dann noch rechtzeitig die Touristeninformation erreichen und konnten noch so kleine Schnipsel von der Stadt noch mitnehmen. Erinnerst du dich noch, wie so die Stadt war? Wie hast du sie wahrgenommen, auch im Vergleich zu Gjörn?
Relativ auch wieder, ich sag jetzt mal, unspektakulärer. Natürlich hast du da diese ein, zwei Statuen, diesen Reiter, diese große Marktfläche, auch wieder den bekannten Bücherwagen und diese Statue von dieser Frau, die diese Karre schiebt, wo, ist ganz witzig, wo du dich dann erstmal gewundert hast, hä, warum hat die eigentlich so eine glänzende Nase? Also, dir war klar, dass der alle anfassen, aber die Frage war halt, ja, warum fassen da alle an? Natürlich, es soll Glück bringen und dann ist Nase immer so ein Körperteil, was man dann immer anfasst. Ansonsten, was hatte die Stadt noch? Klar, Kirchen. Welche Farbe? Gelb und weiß. Also, wie du ja schon gesagt hattest, die Kirchen haben sich auch durch ganz Ungarn durchgezogen. Also, die gab es auch immer irgendwie an irgendwelchen Marktplätzen. Ansonsten, eigentlich auch klein, schnuckelig, sage ich jetzt mal. Aber halt ist nichts Besonderes irgendwie.
Also man muss sagen, Szekesfehér war, die Stadt war sehr belebt, sehr schön. Auch wieder dieser goldene Glanz so ein bisschen von den Häusern, dieses Gelbliche. Und damit wär's auch gewesen. Gut, wir müssen fairerweise dazu sagen, wir haben jetzt auch nicht so viel von der Stadt gesehen. Ging dann auch gleich weiter mit dem nächsten Zug dann nach Budapest.
Kedves utasok! Néhány perc múlva elérjük Budapest Kelenföld vasútállomást. A MAV-start megköszöni az utazásukat és szép napot kíván!
Dann sind wir in Kelenföld angekommen und der erste Eindruck, den wir so von Budapest hatten, war der Untergrund. Wir sind mit der U-Bahn gefahren Für die U-Bahn braucht man natürlich auch eine gültige Fahrkarte. Da empfehlen wir euch, wenn ihr länger bleibt, ein 72-Stunden-Ticket zu kaufen. Diese 72-Stunden-Tickets haben halt den Vorteil, dass ihr wirklich alles nutzen könnt in ganz Budapest und dass ihr diese Fahrkarten auch nicht entwerten müsst, was ja auch so eine beliebte Touristenstopperfalle ist. Wichtig, kommt nicht auf die Schnapsidee, da ohne Ticket einzusteigen, denn das haben wir feststellen müssen, als wir in Budapest waren, die kontrollieren wirklich an jeder Ecke. Und zwar nicht, wenn man aussteigt, sondern schon bevor man einsteigt.
Ja, also das ist halt komplett anders irgendwie zu unseren Geflogenheiten, aber das ist anscheinend da auch so komplett normal. Du holst sie dann noch nicht mal erst am Bahnsteig deine Karte, die musst du schon vorher haben. Schon wenn du die erste Rolltreppe, schon vor der ersten Rolltreppe im Prinzip, die runterführt zur Metro, musst du dein Ticket schon haben, sonst können die dich da wirklich schon da schon für belangen. Das ist irgendwie so eine absurde Vorstellung irgendwie, weil wenn du dich jetzt irgendwie noch anders umentscheidest oder so, aber du musst im Prinzip schon wissen, ich will in die Metro steigen, wenn du da so zur Metro hinläufst. Das war halt irgendwie so eine ganz neue Erfahrung irgendwie so.
Das Konzept nennt sich fahrkartenpflichtiger Bereich. Das ist jetzt in Deutschland nur an einigen Großstädten verbreitet, aber das ist in Ungarn halt gang und gäbe. Und dann kontrollieren sie auch vorher. Dass sie vorher kontrollieren, das hat auch den Vorteil, dass es so präventiv ist. Ich habe das zum Beispiel erlebt, dass ein paar Touris vergessen haben, das Ticket zu entwerten. Dann haben die noch gesagt, ja hier, validate. Und dann haben die auch durchgelassen, ohne irgendwie die abzukassieren. Ich denke mal, das war auch so ein bisschen eine Reaktion darauf, dass sie wohl auch immer sehr, sehr schroff und sehr, sehr hart mit Touristen umgegangen sind, die das nicht wussten. Ja, Metrolinie 4 sind wir gefahren, die modernste. Ihr könnt euch das vorstellen, Metrolinie 1 ist so die älteste. Danach kommt Metrolinie 3. Das ist die Metro, die früher den Namen hatte, dass sie auch mal gerne in Flammen aufgegangen ist. Danach hat man saniert und jetzt ist es halt auch eine ganz normale Metro. Metrolinie 2 ist so diese normale Metro, wie man sie halt auch in anderen Städten kennt. Und Metrolinie 4 ist halt so die modernste von den Metrolinien. Mit der Metro 4 sind wir gefahren. Ganz normale U-Bahn-Fahrt halt. Und dann sind wir auch endlich im Bahnhofsviertel angekommen. Genauer gesagt am Bahnhof Keleti. Und Toni, was war dein erster Eindruck, als du dann den Untergrund verlassen hast und den Bahnhof Keleti gesehen hast?
Es ist ja dann irgendwie eine der Strecken gewesen, die wir am häufigsten irgendwie so gelaufen sind. Von der Metro raus, hoch zu Keleti, die Stufen. Und ja, also das war wirklich schon, du kommst da so hoch und dann dieses wirklich schöne Gebäude vom Hauptbahnhof, so beleuchtet in so einem ganz dezenten Licht. Also es sah schon wirklich richtig majestätisch aus, wie dieser Bahnhof dann da so thronte. Also es war wirklich richtig, richtig schön, ganz was Feines auch abends. Und ja, ein super ganz erster Eindruck von Budapest. Und das sage ich ganz bewusst, weil danach ging ja der Weg zur Unterkunft. Und der Weg, naja, wie soll man es wieder sagen? Es war dunkel. Es waren nur Laternen an, es hat geregnet. Wir sind durch irgendwelche Gässchen gelaufen, wo auch wieder runtergekommene Häuser sind oder waren. Ein guter erster Eindruck von Budapest, also ein guter weiterer erster Eindruck von Budapest war das dann nicht.
Das Bahnhofsviertel, das wirkte wieder sehr verfallen. Es war zwar nicht Neubaugebiet, aber es war halt so, ja, so Altbau wie, wenn das noch nicht renoviert ist, der Putz bröckelt runter. Und dann haben wir die eingegebene Adresse erreicht und mussten feststellen, das war gar nicht die Unterkunft, die wir haben wollten. Das war nur das Büro von dem Vermieter. Die Unterkunft war zum Glück nur 10 Minuten weiter entfernt und dann sind wir dahin gelaufen. Und ja, das war eine sehr interessante Erfahrung, als wir dann unser Zimmer betreten haben. Nicht wahr, Toni?
Was soll ich sagen? Es ist nicht eine deiner Sternstunden als Reiseplaner gewesen.
Im Gemeinschaftsbad, richtig?
Ja, sehr gut, dass du auch mitlaufen lässt. Das ist auch sehr wichtig, ja. Ja, ja. Ist nicht schlimm.
Ach, für solche Unterkünfte muss man auch geboren sein. Ich glaube, ich bin's nicht und viele andere auch nicht. Es ist im Prinzip so eine bekannte Unterkunft. Du hast so unten so einen Flurbereich, möchte ich es mal sagen. Dann gibt's ganz, ganz viele Zimmer auf zwei Etagen. Die Zimmer klein, 10 Quadratmeter mit einem Bett, zwei kleinen wackeligen Schränken, einem Tisch, einem Stuhl, einer kleinen Bank, das war's. Und einem Gemeinschaftsbad mit Gemeinschaftsdusche und Gemeinschafts-WC. Das ist wirklich nicht für jedermann. Für mich ist es eigentlich so ein Kriterium, um eine Unterkunft auszuschließen. Ja, trotzdem waren wir dann da. Aber ja, die Reaktion im Zimmer war, oder dann wirklich, wo man das dann so realisiert hat, war es dann so, wirklich so, nein, 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 Benjamin. Nein, du hast mich jetzt hier nicht in so eine Unterkunft gebracht. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Aber du hast es so getan und die Freude, ich nenne es jetzt mal so, in der Situation war einfach, ich muss jetzt noch nicht hier schlafen. Wir haben jetzt noch das Essen und so weiter und ich muss jetzt hier noch nicht bleiben. Das kommt erst später.
Nach diesem kleinen Downer kam dann auch das Hoch.
Kleiner Downer. Nach dem kleinen Downer.
Wir wollten danach essen gehen und haben uns da ein schönes Burger-Restaurant rausgesucht, das leider wegen Umbauarbeiten geschlossen hatte, wie wir dann rausfinden mussten. Und dann ist unsere Wahl auf ein anderes Restaurant mit dem lustigen Namen Paprika gefallen. Alles, was wir jetzt erwähnen, von Restaurantnamen über Location-Namen, muss man dazu sagen, ist nur unsere persönliche Erfahrung, die wir halt da gemacht haben, was wir uns rausgesucht haben. Das ist unbezahlte Werbung, wir werden dafür nicht gesponsert, die haben uns nicht mal das Essen bezahlt, leider. Aber die Erfahrungen, die wir gemacht haben dort, waren sehr interessant. Erstmal, bevor wir zu diesem Restaurant gelaufen sind, haben wir uns noch ungarische Forint dann endlich besorgt. Weil man kann nicht immer nur mit einzelnen Münzen bezahlen.
Vor allem, das ist ja der große Punkt, also so Kleinbeträge, das geht ja vielleicht noch. Aber wenn du dann natürlich in so einem Restaurant 20, 30 Euro bezahlst, da sollte man dann vielleicht doch mit Schein ankommen und nicht da das Münzgeld best zur Decke stapeln.
Naja, es hat immer noch geregnet, es war düster und auf der Suche nach einem Geldautomaten haben wir einen gefunden. An diesem Geldautomaten standen dann noch ein paar Leute, die ja, einen sehr, sehr leicht verwirrten oder alkoholisierten Eindruck gemacht haben, keine Ahnung, oder auch nur ein bisschen protzen wollten.
Naja, also die Situation war die, irgendwie der eine, der immer am Automaten war, der hat ziemlich lange auch irgendwie gebraucht und seine Freunde haben dann schon irgendwas so gesagt hier, ich denke mal so, ja, beeil dich mal, da stehen schon zwei weitere, dann fiel irgendwie so der Blick auf uns, da wurde da irgendwas auf Ungarisch gesagt.
Dann er vielleicht schneller Vogel an your head.
Wir so nichts geantwortet, weil wir standen einfach nur da, haben nichts verstanden. Und dann haben wir irgendwann so gesagt, ja, sorry, nur Englisch oder Deutsch. Und dann hat der eine am Geldautomaten dann noch so immer gesagt, auch so in so einer ganz komischen Stimmlage, auch in so einer, ja, ich glaube, die wollten auch so ein bisschen so Angst verbreiten oder sich so einen kleinen Spaß erlauben, ne? Der hat dann so gesagt, ja, braucht ihr Hilfe? Ja, da können wir euch doch gleich weiterhelfen. Aber nichts passiert. Die sind dann auch einfach weitergefahren, aber die haben sich da wahrscheinlich einfach einen Spaß draus gemacht oder waren vielleicht auch betrunken oder sonst was.
Geldautomaten, das ist ein wichtiges Thema. Es gibt grundsätzlich in Ungarn drei Wege. Der erste Weg, um Forint zu tauschen, sind Geldwechselstuben. Da, wenn ihr das unbedingt machen wollt, wovon ich euch eher abraten kann, aufgrund der schwankenden Kurse, die dann einfach mal kreativ erfunden werden, erkundigt euch immer vorher, was ihr bekommt. Und wenn, dann sagt den offiziellen Kurs an, vielleicht knicken die ja auch ein und geben euch dann den offiziellen Kurs. Der zweite Weg sind Menschen, die vor den Geldwechselstuben stehen und euch dann sagen, ja, der Kurs ist nicht fair, ich gebe euch einen faireren Kurs.
Aber was für einen Kurs die einem da anbieten?
Wenn ihr dann Geld dahin gebt, dann geben sie euch keine ungarischen Forint, sondern abgelaufene belarussische Rubel oder abgelaufene jugoslawische Dinar. Für Geldschein- und Münzliebhaber wie Toni natürlich die perfekte Möglichkeit, die Sammlung noch ein bisschen zu vervollständigen, aber für Leute, die mit Forint bezahlen wollen, nein. Das Ganze ist illegal, deswegen macht da nicht mit, fallt da nicht rein. Und natürlich, viele Leute würden jetzt fragen, wer tauscht denn sein Geld auf der Straße? Aber wir haben das im Nachhinein beobachtet, zu viele Leute. Deswegen funktioniert die Masche auch immer noch. Und die dritte Möglichkeit sind Geldautomaten. Und da rate ich von gelben Geldautomaten eher ab, die man so überall auf der Welt finden kann. Stattdessen nehmt euch grüne Geldautomaten von der ungarischen Sparkasse. Ihr könnt recherchieren, welche das ist. Und das war interessant. Ich habe die Geldkarte reingesteckt und 100.000 Forint abgehoben. Und der hat mich nicht mehr gefragt, ob ich das in Inlandswährung haben möchte oder halt in Euro konvertieren lassen möchte. Falls euch das gefragt wird, immer Inlandswährung nehmen. Nein, stattdessen hat er einfach das Geld rausgedrückt, die Quittung ausgedruckt und einmal drauf geschaut, nur gemerkt, der Kurs ist fair. Es wurden halt 5 Euro Gebühr verlangt. Das ist halt immer so, wenn man im Ausland Geld abhebt und jetzt keine Platinum-Kreditkarte hat, die da gebührenfreie Geldabhebungen ermöglicht. Dann ging es dann auch Richtung Restaurant. Und die Erfahrung, die wir da gemacht haben, die war schon was ganz Besonderes. Wir waren dann erstmal drinnen und wir haben natürlich nicht reserviert. Das Restaurant war brechend voll. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Toni, aber man kennt das ja so, wenn man in so ein volles Restaurant geht ohne Reservierung, wird man in der Regel wieder weggeschickt. Das war ja bei uns nicht so.
Also ich weiß jetzt nicht, ob man da unbedingt immer weggeschickt wird, aber jedenfalls bei uns war es so, dass das nicht passiert ist, sondern dass die Kellnerin gesagt hat, ja, na also ihr könntet hier sein, aber ihr müsst ihr halt so warten, so halbe, dreiviertel Stunde kann das durchaus schon dauern. Wir haben uns so gedacht, ja gut, wir haben jetzt eh keine andere Option, ehe wir jetzt noch was anderes raussuchen und so weiter. Da können wir auch hier warten, vielleicht wird ja auch schneller ein Tisch frei, den wir dann benutzen können. Und so wurden wir dann platziert, jetzt nicht an einem Tisch, sondern auf so einer Bank am Eingang des Restaurants. Ich habe sie dann liebevoll Eselsbank getauft. Es war eigentlich nicht unangenehm. Es war eigentlich so der perfekte Beobachterplatz, sage ich jetzt mal. Wir hatten die Kellnerin im Blick, so ein bisschen diesen Vorbereitungstisch von denen. Aber auch so die Tische der Gäste konnten da schon so ein bisschen umhergucken, konnten da schon so einen Blick auf den ein oder anderen Teller werfen, wo wir auch schon gesehen haben, okay, der Laden ist voll. Die Teller mit den Portionen, die sind groß. Das muss eigentlich ein richtig guter Laden sein. Und ja, so haben wir dann unsere Zeit da auf der Bank vertrieben. Haben so ein paar Späße gemacht, Witze gemacht, wie wir dann hier gelandet sind auf einfach einer Bank in einem Restaurant. Und wir gucken einfach umher. Und ja, gewartet und gewartet. Hinter uns kamen dann auch irgendwann schon Leute. Die hatten dann viele immer reserviert, immer geärgert. Ah, wieder einer, der uns da sozusagen Platz wegnimmt. Und dann irgendwann ist dann so ein ganz großer Tisch frei geworden mit mehreren Studenten da. Und dann endlich konnten wir uns auch hinsetzen und bestellen. Und ja, wir hatten uns ja auch schon vorher überlegt, och, was wollen wir denn essen? Bei dir war ja eigentlich Ursprungslösung das klassische Wiener Schnitzel. Bei mir eigentlich irgendwie was mit Gulasch. Da habe ich mir aber so gedacht, eigentlich kann man das nicht machen. Du kannst nicht in Ungarn Wiener Schnitzel bestellen. Klar kann man das, aber das ist ja nichts klassisch Ungarisches und das ist auch nicht sowas. Ah, das hat auch irgendwie so mich irgendwie so gestört. Also es musste irgendwie sowas klassisch Ungarisches, Deftiges sein. Und dann hatte ich doch den Vorschlag, ey, lass doch eine Platte für zwei bestellen. Die war richtig reichlich beschrieben. Und dann haben wir das gemacht. Du hattest noch als Vorspeise eine... Was war das nochmal?
Also ich hatte als Vorspeise, das kannte ich damals noch, als ich in Ungarn das erste Mal war, eine Himbeercremesuppe genommen. Das ist im Prinzip wie, man kennt das beim Italiener, so eine Tomatencremesuppe, nur halt fruchtig und süß. Und dachte ich mir, komm, das kann man sich eigentlich schon mal als Vorspeise gönnen. Herrlich geschmeckt und auch nicht zu viel, nicht zu wenig, genau die perfekte Mischung. Bevor wir auf die Platte für zwei zu sprechen kommen, die Restaurantpreise in Ungarn sind ja durch die Inflation gestiegen. Das heißt, die sind ungefähr auf dem Niveau von unseren Restaurants, also ungefähr genau gleich. Sollte das mehr sein, könnt ihr euch sicher sein, dass da nicht so viel mit rechten Dingen zugeht oder ihr in irgendeinem 5-Sterne-Restaurant esst. Ja, und dann gab es sie, diese herrliche Platte für zwei.
Hier, Hugo, plate for two.
Was war drauf? Also,
sie war wirklich riesig, kann man sagen. Wir hatten Reis, wir hatten einen Haufen Bratkartoffeln, wir hatten ordentlich Rotkohl, ordentlich Salat, 4 Filetstücken, eine Entenkeule und dann so, ja, das muss man jetzt extra beschreiben, so, das war so Panade, innen drin war Truthahnfleisch und in dem Truthahnfleisch nochmal Schinken und Käse. Aber insgesamt, es war wirklich unfassbar köstlich. Also wirklich der kulinarische Start, würde ich sagen, hier, der ist wirklich zumindest aber auch dann in Budapest richtig geglückt. Es war wirklich sehr, sehr reichlich, sehr, sehr viel. Man konnte sich zweimal, dreimal satt essen. Das war gefühlt auch fast eine Platte für drei. Und auch sonst die Portionen so im Restaurant, was wir so gesehen haben, das waren immer schon große Teller und große Portionen. Also wirklich, da hat das Restaurant nicht gespart. Und auch vom Preis her am Ende war das ja top. Wir sind ja dann am Ende bei 10, 12 Euro so gewesen. Top Preis.
Definitiv. Also war auf jeden Fall ein Erlebnis, auch geschmacklich.
Nachdem Toni und Benjamin dieses kulinarische Erlebnis aus der ungarischen Küche genossen hatten, begaben sie sich um Mitternacht zum Gellertberg, dem wohl bekanntesten Aussichtspunkt der Stadt. Am Hang der Zitadelle, wo die berühmte Freiheitsstatue thront und an die Befreiung von Budapest im Zweiten Weltkrieg erinnert, wo tagsüber abertausende Touristen unterwegs sind, standen die beiden ganz für sich alleine und genossen den prächtigen Blick über die Hauptstadt. Goldene Lichter erleuchteten das Ufer der malerischen Donau. Schaute man in den glasklaren Himmel, konnte man jeden einzelnen Stern erkennen. Langsam wurde es für Toni und Benjamin Zeit, den Weg zurück in ihre Unterkunft anzutreten. Sie wussten allerdings noch nicht, dass der Rückweg länger dauern würde, als ihnen lieb gewesen wäre. Nach einer ewigen Busfahrt durch das nächtliche Budapest erreichten die beiden ihre Adresse. Das dachten sie zumindest. Denn als Toni und Benjamin aus dem Bus stiegen, erwarteten sie nicht die bekannten Altbauten, sondern eine völlig fremde Umgebung. Es war nicht die Innenstadt. Es standen überall Einfamilienhäuser. Der Straßenname und die Hausnummer, wo sich die Unterkunft der beiden befand, existierte ein zweites Mal. Es dauerte noch 3 weitere Stunden, bis Toni und Benjamin ihre wirkliche Unterkunft um 4 Uhr morgens erreichten. Sie warfen sich aufs Bett und schliefen direkt ein. Das war auch wichtig. Es warteten viele Erlebnisse auf sie am Vormittag. Doch über diese Abenteuer aus Budapest erfahrt ihr erst in der nächsten Episode des Podcasts Rom, Paris, Erkner.